spielte nicht ohne Grund, weil wir uns gerade mit dem Thema beschäftigen, das nicht so einfach ist, das in vielen Gemeinden oder unter vielen Christen zu verschiedenen Positionen führt und auch zu Spannungen führt. Und das ist das Thema der Verlierbarkeit oder eben der Unverlierbarkeit des Heils. Kann man vom Glauben abfallen? Und in der letzten Predigt, also Sonntag vor 2 Wochen, habe ich da euch versucht hineinzunehmen in die herrlichen Verheißungen. Und wir finden eine Fülle an Bibelstellen, eine Fülle an Verheißungen, vor allem von unserem Herrn Jesus Christus, der verspricht, dass er die Seinen zu bewahren vermag und dass sie niemand aus der Hand rauben kann. Er spricht darüber, dass der Vater es verspricht und es zusichert. So haben wir ein gewaltiges Zeugnis der Schrift, dass selbst der Vater und der Sohn und der Heilige Geist sich dazu verpflichten, die Seinen zu bewahren und ans Ende zu bringen. Und das ist für mich das Evangelium, die gute Nachricht. Wir finden aber in der Bibel genauso Bibelstellen, die davon sprechen, dass in den letzten Tagen viele vom Glauben abfallen werden und dass diese Begrifflichkeiten vom Glauben abfallen, am Glauben straucheln. Und dann sagt man, aber da gibt es doch eben Aussagen in der Schrift, dass man doch vom Glauben abfallen kann. Und wie stehen sie zueinander, diese Aussagen? Auf der einen Seite das Versprechen Gottes, das Versprechen Christi, die Seinen zu bewahren und niemand wird verloren gehen. Auf der anderen Seite die Warnung, welche abfallen und gehen werden. Wie bringen wir das zueinander? Wir wissen, dass das Wort Gottes wahr ist, dass es im Wort Gottes keinen Widerspruch gibt. Es redet nicht mit doppelter Zunge. So liegt das Verständnis oder das Problem in uns, in unserem Verständnis. Manchmal fehlt ein Puzzleteil, das diese Dinge verbindet und dann zu Klarheit führt. Ich bin davon überzeugt, dass die Missstände nicht in der Schrift, sondern bei uns sind. Und da möchte ich euch heute etwas, wie versprochen, hineinnehmen. Ich möchte einfach nochmal daran erinnern, mit einer guten Bibelstelle, einer herrlichen Bibelstelle und von da aus weitergehen. Ich möchte euch bitten, mit mir Lukas 22 aufzuschlagen. Lukas 22, Vers 31 bis 33. Wir befinden uns in den Evangelien, beim Evangelisten Lukas, kurz vor dem Verrat Jesu. Petrus, ganz stolz, behauptet, er wird Jesus nie verraten, er wird sich nie von ihm abwenden und er wird bis zu dem Tod mit Jesus gehen. Und ich bin davon überzeugt, dass Petrus das auch wirklich dachte, dass es sein Herzensanliegen ist und sein Wunsch ist, sein Glaube ist. Nur ahnte Petrus nicht, was alles noch in seinem Herzen ist. Und ich nehme das ihm nicht übel. Nur Jesus kennt das Herz von Petrus und er weiß all die Dinge. Und dann spricht er zu ihm Folgendes. Der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Jesus sagt zum Petrus, der Satan will euch prüfen, sichten wie den Weizen und rumschütteln und rumwerfen und dann schauen wir mal, was übrig bleibt, die Spreu vom Weizen. Der Satan hat begehrt, euch zu versuchen. Das ist, was der Satan tut und was er will, zum Fall bringen, versuchen. Und interessanterweise sagt Jesus nicht, und ich habe es ihm verboten. Sondern hier heißt Folgendes, ich aber habe für dich gebetet. Und was hat Jesus gebetet? Dass dein Glaube nicht aufhöre. Der einzige Grund, warum Petrus nicht gescheitert ist, obwohl er Jesus verleugnet hat. Wir wissen, was Jesus gesagt hat, was mit denen geschieht, die ihn verleugnen vor den Menschen. Den wird er verleugnen vom himmlischen Vater, wenn er kommt. Der einzige Grund, warum Petrus eine zweite Chance gekriegt hat, darüber habe ich gestern Abend auf der Alp gepredigt, in einer evangelischen Kirche. Der einzige Grund ist, weil Jesus selbst sich für Petrus eingesetzt hat und für ihn gebeten hat, dass sein Glaube nicht aufhöre. Hätte Jesus sich nicht eingesetzt, hätte Jesus nicht gebetet, was wäre mit dem Glauben von Petrus passiert? Gescheitert. So kommt es nicht auf den Menschen, und das behaupte ich von der Schrift her, auf den Menschen kommt es nicht an. Ein Mensch kann sein Glauben nicht bewahren. Kann ein Mensch abfallen? Natürlich. Schauen wir uns doch uns an, in all der Schwachheit. Jeden Tag aufs Neue. Der einzige Grund ist das Versprechen und die Verpflichtung Jesus selbst. Ich habe für dich und für dich, ich habe gebeten, als der Hohepriester schlechthin. Ich habe gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Sonst würde er aufhören. Liebe Geschwister, das ist für mich die gute Nachricht. Das ist die herrliche Gewissheit. Das ist das Zeugnis. Das ist der Grund, warum der Petrus, obwohl er so gescheitert ist, bei Jesus geblieben ist. Jesus hat ihn für ihn gebetet. Und dann sagt er Folgendes. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Also weißt du, es wird eine Zeit lang geben, da wirst du weg sein. Da wirst du mich verlassen. Da wirst du sogar wegrennen. Aber wenn ich dich zurückgebracht habe, das Schäfchen, weißt du was? Dann tu bitte eins. Stärke deine Brüder. Das heißt, dann, wenn du diese Erfahrung gemacht hast, dann bist du in der Lage, die anderen dadurch zu ermutigen, zu stärken und sagen, schaut mal, guck mal mich an und wenn der Herr mich zurückgebracht hat, dann vermag er euch auch. Ich bin einer der Schlimmsten. So, mit dieser, das ist für mich eine herrliche Zusammenfassung dieser Verheißung, die Jesus gesagt hat im Johannesevangelium Kapitel 10, verliere niemanden. Und der Vater verliert niemanden, denn der Vater ist größer als alle. Was ist aber eben mit den Aussagen, wie wir sie im Timotheusbrief finden, Thessalonicher finden, wo es heißt, in den letzten Zeiten, in der Endzeit werden viele vom Glauben abfallen. Und ich habe letzten Mal schon euch damit das kurz angekündigt, wir müssen unterscheiden, die Begrifflichkeit müssen wir füllen und wir müssen genau hinschauen, denn nicht Glaube bedeutet nicht einfach nur Glaube. Also dieser Glaube, wenn die Bibel über Glauben spricht, man muss diesen Begriff füllen und das genau anschauen, genauso wie Rettung nicht gleich Rettung bedeutet. Wenn die Bibel von Rettung spricht, dann spricht sie nicht immer automatisch vom ewigen Leben. Aber wenn wir da nicht unterscheiden, lesen wir die Bibelstellen und dann lesen wir automatisch Rettung, also ewiges Leben. Die Bibel spricht zum Beispiel im 1. Timotheusbrief, glaube ich, heißt es, dass Gott ein Retter aller Menschen ist, aber besonders der Gläubigen. Gott rettet alle Menschen, aber er rettet nicht alle Menschen ewig. Aber er rettet besonders die Gläubigen. Wie? Ewig. Dass ein Mensch überhaupt lebt, hat er Gott zu verdanken, weil er ein Retter Gott ist. Aber diese Rettung ist nicht automatisch eine ewige Rettung. Die gilt den Gläubigen. So ist das Wort Rettung nicht allgemein ewiges Leben. Man muss da unterscheiden, sonst kommt man durcheinander. Und da kommen komische Lehren von der Allversöhnung. Gott ist doch ein Retter aller Menschen, steht doch da. Diese Rettung ist zeitlich, diese Rettung ist irdisch. Es gibt aber noch eine Rettung ewig und himmlisch. Und die muss man unterscheiden. Genauso bei Glaube. Es gibt einen Glauben, der uns geschenkt worden ist, einen Glauben, der uns von Gott ins Herz gegossen worden ist. Das ist ja die Reihe in der Predigreihe, in der wir sind. Es ist Gott ist der Geber dieses Glaubens, dass er unsere Augen erleuchtet, dass wir Christus erkennen, Christus sehen und an ihn glauben. Es ist ein Geschenk, es ist aus Gnade. Das gibt Gott in unser Herz. Das ist dein und mein Glaube. Aber es gibt auch einen Glauben, ein Glaube an Summe dessen, was wir glauben. Ein Glaube, der sagt, unser Glaube besteht aus folgenden Eckpunkten. Das sind Basics, das sind Grundlagen. Wir glauben an Gott den Vater, Gott den Sohn, Gott den Heiligen Geist. Wir glauben, Jesus Christus ist Sohn Gottes. Wir glauben, der Mensch ist ein Sünder. Wir glauben von klein auf die Verdorbenheit des Menschen. Wir glauben an die Bedürftigkeit der Erlösung. Wir glauben an den neuen Himmel, neue Erde. Wir glauben an das Kommen Jesu, dass er wiederkommt. Das ist der Inhalt unseres Glaubens. Das ist die Summe unseres Glaubens. Das ist der christliche Glaube. Und das ist es ist natürlich zugleich für diejenigen, die den Glauben im Herzen haben, das Gleiche. Aber hier geht es nicht um den persönlichen Glauben, sondern hier geht es um die Lehre. Und man kann von der Lehre abfallen. Man kann diese Lehre eine Weile gut finden. Man kann dieser Lehre hinterhergehen. Man kann in diese Lehre hineinwachsen. Und ich sage jetzt so, man kann in diesen Glauben hineinwachsen. Von Kind auf kann man all das hören und sagen, ja, das glaube ich auch. Aber keinen persönlichen Glauben haben. Und dann, wenn die Zeit kommt, wenn die Versuchungen kommen, wenn die Schwierigkeiten kommen oder sonst irgendwas, und dann wendet man sich von diesem Glauben ab. Und nicht wenige Teenies und die wenigen Jugendlichen, wenn sie erwachsen werden, dann passiert in ihnen ein Prozess, ein Loslösungsprozess, der eigentlich gesund ist, damit sie nicht immer bei der Mama bleiben und die Wäsche von ihr mal sich machen lassen. So beginnt ein Loslösungsprozess. Und nicht wenige sagen, alles, was ich meine Eltern mir beigebracht haben, sie lösen sich davon. Und nicht wenige lösen sich auch von dem Glauben der Eltern. die sagen, das ist etwas, was mir beigebracht worden ist. Da bin ich aufgewachsen, von Kind auf. Sonntag für Sonntag bin ich hergekommen, saß ich oben oder unten oder habe geschlafen oder nicht. Ich bin da hineingewachsen. Das ist oft das Zeugnis, das wir hören, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Von klein auf. Man wächst in diesen Glauben hinein, man lebt diesen Glauben mit. Man hat ihn vielleicht nie richtig hinterfragt, man hat die Lehrpunkte vielleicht nie hinterfragt. Man kann sogar vielleicht rational, also von seinem Kopf sagen, ja, das finde ich alles gut, stehlen ist nicht gut, lügen ist nicht gut, ob ich das immer tue. All diese Dinge, man kann einem Glauben anhängen. Man sagen, ich finde eure Überzeugungen gut. Besser als der Muslime, besser vielleicht als der Buddhisten. Christlicher Glaube hat bessere Werte. Also hängt man sich dem christlichen Glauben an. Das hat noch nichts mit dem persönlichen Glauben an Herrn Jesus Christus zu tun. Und das müssen wir unterscheiden. Ich bringe euch ein, zwei Zeugen, immer, die von der Schrift, dass die Schrift diese Unterscheidung macht. Ich gebe euch ein, zwei, drei Beispiele und dann komme ich zu der mit der schwierigsten Stelle oder mit der häufigsten Stelle, die gebraucht wird, um zu zeigen, dass man doch vom Glauben abfallen kann, Hebräer. Und da gucke ich euch diese Stelle an, von dem Kontext. Und ich hoffe, wenn diese Stelle wir genau angeschaut haben, dass die anderen Stellen sich dadurch lösen, beziehungsweise ein Werkzeug haben, um sie zu differenzieren und sie genau zu verstehen. Ich möchte euch bitten, mit mir 2. Korinther aufzuschlagen. Ein paar Stellen, die uns zeigen, dass die Bibel oder Paulus von dem Glauben spricht und nicht deinem persönlichen Glauben als dem, was du glaubst, sondern als die Summe dessen, was wir glauben. 2. Korintherbrief, Kapitel 13. Ich hoffe, dass ich mit den Stellen richtig aufgeschrieben habe. Vers 5. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, sind sie gläubig? Er schreibt an sie und richtet sie aus, in ihren Fehltritten, in ihren Missständen, in ihrer Auflehnung, die haben ihn verleugnet, die haben ihn rausgeschmissen und er ringt um diese Gemeinde. Wir wissen aus dem 1. Korintherbrief ebenfalls, was da für Sünden in dieser Gemeinde war. Von Hochmut bis Unzucht, alles vorhanden. Und darüber spricht er hier am Ende und sagt, ich habe Angst, wenn ich nochmal zu euch komme, dass all diese Dinge ich wiederfinde. Und vielleicht lese ich ab Vers 1. Zum dritten Mal komme ich zu euch, durch 2 oder 3 Zeugenmund wird jede Sache festgestellt werden. Ich habe ihm vorausgesagt und sage es ihm voraus, wie das zweite Mal anwesend, so auch jetzt abwesend denen, die vorher gesündigt haben und allen übrigen, dass wenn ich wiederkomme, ich nicht schonen werde. So das, da werde ich hart durchgreifen, sagt er, weil man immer gesagt hat, du bist so ein Weichling. Vers 3. Denn ihr fordert ja einen Beweis dafür, dass Christus in mir redet, der gegen euch nicht schwach ist, sondern mächtig unter euch. Denn er wurde zwar aus Schwachheit gekreuzigt, aber er lebt aus Gottes Kraft. Denn auch wir sind schwach in ihm, aber ihr werdet mit ihm leben, aus Gottes Kraft auch euch gegenüber. Prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Also er spricht über ihre Sünden, er spricht über die Missstände und dann sagt Paulus, prüft, ob ihr im Glauben seid. Was schreibt Paulus nicht? Er schreibt nicht, prüft, ob ihr Glauben habt. Paulus schreibt nicht, prüft, ob ihr gläubig seid. Er schreibt an ihnen und sagt, Christus wird euch an all das tun. Wir sind Gläubige, aber er sagt, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Was meint er damit? Prüft euch, ob ihr dem Glauben der Lehre entsprechend lebt. Seid ihr konform mit dem, was uns als Glauben, als Christen ausmacht? Was haben wir denn gelehrt bekommen? Wie verhält sich ein Christ? Wie lebt ein Christ? So, und jetzt nehmt euch das, ihr glaubt doch an Jesus, ja? Dann schaut euch mal das Lehrgebäude an und prüft, ob ihr entsprechend diesem Glauben lebt. Ob ihr im Glauben seid. Das heißt nicht, ob ihr noch gläubig seid, sondern lebt ihr dem Glauben entsprechend. Versteht ihr das? Es ist ein Unterschied. Und manche leben nicht dem Glauben gemäß, obwohl sie gläubig sind. Manche haben einen ungesunden Glauben oder sind schwach im Glauben. Das heißt noch nicht, dass sie abgefallen sind. Ich möchte euch eine andere Stelle zeigen, Galaterbrief. Einfach der nächste Brief, Galater Kapitel 1, Vers 3. Vers 23. Paulus erklärt und rechtfertigt sein Apostelamt. Er sagt, woher er es hat. Er hat es nicht von Menschen, von Gott geschenkt. Und dann schreibt er in Vers 23, dass er bei den Aposteln war und sich mit denen dann unterredete, erst nach einer Weile. Und dann sagte er, sie hatten aber nun gehört, dass der, der uns einst verfolgte, verkündigt jetzt den Glauben. Paulus sagt, ich war früher einer, der gegen den Glauben gearbeitet hat. Und jetzt bin ich einer, der diesen Glauben verkündigt. Er spricht nicht, der einst verfolgt hat, ist jetzt gläubig geworden. Das ist nicht, was er sagt. Sondern er verkündigt den Glauben. Wie verkündigt man den Glauben? Das ist nicht nur glaubt, sondern er verkündigt den Glauben. Das heißt, er verkündigt die Summe dessen, was wir glauben sollen. Glaube als Zusammenfassung unseres Standpunktes. Was glauben wir eigentlich? Also gibt es einen Unterschied zwischen dem persönlichen Glauben und der Lehre. Eine weitere Stelle, 2, 3, und das müsste es genügen, geht mit mir in den Thessalonicher. 1. Thessalonicher. Kapitel 1, Vers 3. Ich möchte euch einfach diesen Unterschied aufzeigen, dass die Schrift den Unterschied macht. 1. Thessalonicher 1, Vers 3. Paulus schreibt an die Gemeinde, die gerade jung ist, gerade 3 Wochen alt hat, oder 3 Wochen hat er gerade dort gelehrt. Und dann schreibt er diesen Brief an sie. Und ab Vers 2, wir danken Gott alle Zeit für euch, alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Er schreibt hier, an euer Werk des Glaubens denken. Er schreibt nicht, und wir danken Gott für euren Glauben. So könnt ihr schreiben, sondern wir danken Gott für das Werk des Glaubens. Das heißt, dass ihr entsprechend dem, was unsere Lehre ist, lebt. Wir hören, wie ihr dem Glauben entsprechend Dinge tut. Das heißt, in der Übereinstimmung mit dem Lehrgebäude lebt ihr. Und er sagt, oh, danke. Paulus spricht hier nicht von dem persönlichen Glauben, sondern er spricht von, ihr lebt in der Übereinstimmung mit den Grundsätzen unseres Glaubens. Dafür danken wir Gott. Ihr helft einander, ihr ertragt einander, ihr liebt einander, ihr harrt aus, ihr habt Hoffnung. Da sehen wir, das ist das Werk des Glaubens. Nicht unser Glaube, sondern das Werk des Glaubens. 1, 2 Stellen vielleicht noch. 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 2. Paulus grüßt seinen Jünger, seinen Schüler Timotheus mit folgenden Worten, Vers 2. Timotheus, einem echten Kind im Glauben. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott. Einem echten Kind, der glaubt, das schreibt er nicht, einem echten Kind im Glauben. Das heißt, einem Kind, der dem Glauben entsprechend lebt. Wenn er sagt, es ist mein Kind im Glauben, was meint Paulus damit? Hat er ihn Timotheus im Glauben gezeugt? Nein, er sagt, es ist mein Kind, der in der Lehre, die ich gebracht habe, in der lebt, ihr nachfolgt. Er lebt entsprechend diesem System, ist vielleicht das falsche Wort, der Summe dessen, was wir glauben. Also ich denke, das müsste reichen. Wer noch mehr haben will, man kann den ganzen Timotheusbrief jetzt durchgehen, man kann den 2. Timotheus und Titusbrief durchgehen und überall da steht, dass es den Unterschied zwischen meinem persönlichen Glauben und dem Glauben als die Summe dessen, was uns beigebracht worden ist. Warum ist das so wichtig? Wenn die Bibel davon spricht, dass manche in der letzten Zeit abfallen werden vom Glauben, dann spricht die Bibel nicht, dass sie ihren persönlichen Glauben verlieren, den sie vorher hatten. Die Bibel spricht davon, sie wurden wiedergeboren, haben ewiges Leben bekommen, den ewigen Geist hat sie wohnen genommen, sie wurden versiegelt und dann geht der Geist wieder und dann verlieren sie wieder dieses Leben und sterben wieder. Denn nichts anderes als das muss das bedeuten. Weil sie irgendeine Sünde getan haben, für die Jesus Christus Blut nicht gereicht hat. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn die Bibel davon spricht, dass in den letzten Tagen viele abfallen werden, dann spricht sie davon, dass am Ende der Zeit wird sich zeigen, Gott wird Erprobung der Gemeinde geben, er wird sie läutern, er wird sie heiligen, reinigen und da wird sich zeigen, wer wirklich einen echten Glauben hat. Und viele werden von dem Gebäude des Glaubens abfallen und sagen, damit wollen wir nichts zu tun haben und werden sich erweisen als die, die eigentlich nie wirklich gläubig waren. Das möchte ich euch jetzt zeigen im Hebräerbrief. Jetzt kommen wir zu dieser schwierigen Stelle, Hebräer 6. Eigentlich beginnt es ab Kapitel 5, Vers 11. Das ist die meist, ich sag mit der meist argumentierte Stelle, wo man sagt, aber da steht's. Und da lasst uns das genau jetzt heute noch in der verbleibenden Zeit anschauen. Vers 11, Kapitel 5, ab Vers 11 möchte ich lesen. Darüber haben wir viel zu sagen und das lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes ist. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkündig. Denn er ist ein Unmündiger, das heißt ein Kind. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben, zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Deshalb, jetzt spricht er zu solchen, die noch unmündig sind. Er spricht zu solchen, die Milch eigentlich brauchen und noch brauchen, obwohl sie schon längst feste Speise. Deshalb ist geknüpft an dieses, oh bitte, wir sollten fester werden, wir sollen mündig werden, wir brauchen Klarheit und Standhaftigkeit im Glauben. Deshalb wollen wir das Wort von Anfang des Christus lassen und uns zu der vollen Reife zuwenden und nicht widerlegen einen Grund, legen von Buße, von toten Werken und dem Glauben an Gott. Schaut mal, wir beschäftigen uns mit den Dingen, die eigentlich Milch sind. Über das, was wir hier reden, ist Milch nach dem Hebräerbrief. Er sagt, das musste schon längst klar sein. Und dann sagt er, der Lehre von Waschungen, von Handauflegen, von Totauferstehung, vom ewigen Gericht, das heißt der Endzeitding, auch das müsste absolut klar sein. Das sind Basics. Vers 3. Und dies werden wir tun, wenn Gott es erlaubt. Das heißt, das machen wir, wenn es notwendig ist. Denn es ist unmöglich, und jetzt kommt diese schwierige Stelle, denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben und doch abgefallen sind, wieder zu Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wieder kreuzigen und zum Spott aussetzen. Also steht's doch da. Also es ist unmöglich, die all das geschmeckt haben und die all diese Dinge haben und abgefallen sind, dann wieder zu Buße zu rufen. Denn hier steht doch, und doch abgefallen sind. Nur nebenbei, liebe Geschwister, wir werden gleich das anschauen, ich lese auch gleich weiter, weil weiter müssen wir lesen, aber nur nebenbei. Wenn das sagt, wenn diese Stelle das sagt, wisst ihr, was das bedeutet? Dass jeder, der gegangen ist, dass jeder, der abgefallen ist, verloren ist. Das heißt, dann könnt ihr aufhören, für sie zu beten. Denn dann würde ja die Stelle sagen, es ist unmöglich. Es ist unmöglich, würde dann die Stelle sagen, oder? Also wenn das die Stelle lehrt, dass man abfallen kann, dann würde die Stelle lehren, was sie nicht tut, würde ich gleich erklären. Dann würde diese Stelle lernen, dass all die, die von uns gegangen sind, all eure Kinder, die abgefallen sind, in die Welt gegangen, nie wieder zurückkommen können. Ist das eine gute Nachricht? Nein. Aber die Bibel ist eine gute Nachricht. Deswegen müssen wir genau schauen, was da steht. Das sagt diese Stelle nicht. Gott sei Dank sagt sie das nicht. Hätte ich keine Hoffnung für meinen Bruder. Keine Hoffnung für meinen Freund. Er schreibt weiter, Vers 7, denn ein Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringt, für diejenigen, um deren Willen es bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unfruchtbar und dem Fluch nahe, der am Ende der Verbrennung führt. Wir aber sind, wenn wir auch so reden, im Hinblick auf euch, Hebräer, Geliebte, von besseren und vom Heil rettenden dienstlich überzeugt. Also wir sind davon überzeugt, ihr seid gerettet. Ja, warum das denn? Denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient und habt und dient. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch derselben Eifer und die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißung ererben. Ich möchte euch diese Stelle vom Kontext des Hebräerbriefs zumindest wenigstens ein paar Verse vorher und nachher erklären, damit wir ein gutes und klares Verständnis, was wir hier haben. So, zwei Möglichkeiten gibt es. Diese Stelle lehrt, man kann abfallen. Dann lehrt aber auch die Stelle, dann kann man nie wieder zurückkommen. Das wäre die eine Möglichkeit. Das muss man bewusst sein. Die zweite Möglichkeit, diese Stelle lehrt nicht, dass man abfallen kann. Dann ist die Frage, was lehrt sie dann? Was sagt dieser Text? Um das zu verstehen, geht mit mir Kapitel 3. Ich entschuldige mich, wenn heute die Predigt, vielleicht ist sie jedes Mal so mehr wie eine Bibelstunde, aber es ist halt einfach, wir müssen über schwierige Dinge von der Schrift her, wir müssen die Stellen genau anschauen und uns da ein bisschen durcharbeiten. Ich hoffe, dass das für euch okay ist. Kapitel 3, müssen wir mitlesen. Paulus spricht in Kapitel 3, Vers 1 bis 7 über Mose und sagt, Mose ist ein Vorläufer auf Christus. Mose hat sein eigenes Haus gebaut. Aber Jesus Christus baut sein Haus. Es ist ein anderes Haus und das sind wir. Das ist die Gemeinde. Das ist der Zusammenhang. Und dann schreibt er ab Vers 7. Kapitel 3, ab Vers 7. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Wie in der Erbitterung der Tage der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten. Und sie sahen meine Werke, 40 Jahre. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, alle Zeit gehen sie irre mit ihrem Herzen. Sie aber haben meine Wege nicht erkannt, so schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nie mehr in meine Ruhe eingehen. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander, jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir anfängliche Grundlage bis ans Ende standhaft festhalten. Wenn gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht, wie in der Erbitterung. Welche haben denn nicht gehört und haben sich aufgelehnt? Waren es nicht die, alle, die durch Mose von Ägypten ausgezogen waren? Welch aber zürnt der 40 Jahre nicht denen, welche gesündigt hatten, deren Leibe in der Wüste fielen? Welche aber schwor denn, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollen? Waren es nicht denen, die ungehorsam gewesen waren und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten? Was der Hebräerbriefschreiber hier macht, ist Folgendes. Bevor er in Kapitel 5 und 6 schreibt, sagt er, wir müssen eins bedenken. Gott hat ein Volk, das Volk Israel gehabt. Und er hat sie herausgeführt mit starker Hand, unter vielen Zeichen und Wundern. Das ganze Volk ist herausgezogen aus Ägypten, oder? So, haben sie alle diese 10 Plagen erlebt? Haben sie gesehen, was für eine mächtige Hand Gott hat? Haben sie gesehen? Sie sind alle ausgezogen und kamen ans Schilfmeer. Sind sie alle dann mit Mose durch das Rote Meer durchgegangen? Als Mose den Stab hineingeschlagen und das Wasser sich geteilt hat. Haben sie das alle gesehen? Haben alle gesehen. Vorher haben sie gesagt, oh, wir kommen um, gehen sie durch, oh Gott, du bist groß. War es schwierig, haben sie nicht geglaubt. War es gut, haben sie geglaubt. Drei Tage später, oh, wir verdursten. Gott gibt ihnen ein Felsen und Wasser aus dem Felsen. Und sie trinken daraus, haben sie alle getrunken. Oh, wir glauben jetzt. Ein paar Tage später, oh, Hunger. Immer dieses Manna, hängt uns zum Hals raus. Wir gehen ein, wir haben kein Fleisch. Gott gibt ihnen Fleisch, sie essen es. Oh, sie glauben. Nächsten Tag wieder Unglaube. Ihr kennt die Geschichte? Der Punkt ist, hat das ganze Volk alles erlebt? Haben sie alle gegessen? Haben sie alle getrunken? Haben sie alle gesehen? Alle? Waren alle gläubig? Nein. Nein. Und das ist, was der Hebräerbriefschreiber sagt. Er sagt, schaut, gucken wir genau hin, Vers 12. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemanden von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott. Hier steht nicht, seht zu, Brüder, dass euer Herz abfällt. Sondern hier steht nicht, ein böses Herz des Unglaubens werde, sondern sei. Schau zu, dass nicht in euch ein ungläubiges Herz ist. Er sagt nicht, passt auf, dass ihr ungläubig werdet, sondern er sagt, prüft, ob ihr wirklich gläubig seid. Das ist, was der Text sagt. Und ein ungläubiges Herz haben, wisst ihr, was das bedeutet? Abfallen vom lebendigen Gott, der jeden Tag ein Rettergott ist, der jeden Tag dich versorgt, der jeden Tag für dich sorgt, der dich jeden Tag bewahrt. Und du in deinem Herzen permanent an ihm zweifelst. Das ist Unglaube. Das ist nicht gerettet sein. Das ist kein rettender Glaube. Hebräerbriefschreiber sagt, und das ist das Zeugnis der Schrift, es war eine riesen Volksmenge, aber unter ihnen waren nicht alle gläubig. Nur weil sie dann Gott gepriesen haben, wenn es ihnen gut ging, heißt noch lange nicht, dass sie gläubig waren. Sie hatten ein Herz des Unglaubens. Schaut mal Vers 19, hier steht es absolut klar. Hebräer sagt, welche dürfen nicht in die Ruhe eingehen, das heißt gerettet werden, welche tun es nicht? Vers 19, und wir sehen, sagt er, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Das heißt, sie waren, was hatten sie nicht? Glaube. Sie waren was? Ungläubige. Sie waren Ungläubige. Aber haben sie alle geschmeckt? Nochmal, haben sie alle gegessen? Und jetzt, wenn wir das hier haben, verstehen wir was, hoffentlich, was gleich in Hebräer 5 oder beziehungsweise 6 steht. Geht mal mit mir nochmal Kapitel 4, Vers 1. Jetzt ist nochmal wichtig. Kapitel 4, Vers 1. Fürchten wir nun, sagt der Hebräerbriefschreiber und schreibt und ermahnt uns als Gemeinde heute genauso wie damals, fürchten wir uns Folgendes, dass wir nicht in eine falsche Sicherheit hineinkommen. Dass wir nicht denken, dass wenn auf meinem Pass Christ, evangelisch Freikirche steht, dass ich gerettet bin. Oder evangelisch oder sonst irgendwas. Fürchten wir uns, dass wir nicht denken, dass ich, ich glaube, dass es einen Gott gibt, dass wir dadurch gerettet werden. Automatisch gerettet sind. Fürchten wir uns davor, dass wir, wenn wir glauben, dass wir, ich ja Sonntag für Sonntag in Gottesdienst gehe, meinen Zehnten spende, im Chor singe oder einen Dienst in der Gemeinde tun, dass wir dadurch automatisch gerettet werden. Fürchten wir uns von einem falschen Glauben, von einem erzogenen Glauben, von einem angelernten Glauben, aber von einem permanent zweifelnden Unglauben. Und darum sagt er Folgendes. Fürchten wir uns nun, dass nicht etwa, da die Verheißung in seine Ruhe einzugehen noch aussteht, das heißt die eigentliche Rettung kommt noch, das war nicht das verheißene Land, jemand von euch zurückgeblieben erscheint. Jemand nicht gerettet wird. Und jetzt sagt er warum, Vers 2. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden. Wenn es heißt, denn auch uns, wen denn auch? Ja, den ja auch. Sie hatten die gleiche gute Nachricht. Das Volk Israel hatte genau die gute Nachricht. Auch sie haben alle vom geistlichen Manna gegessen. Auch sie haben von der geistlichen Speise und von dem geistlichen Wasser. Und auch sie haben auf Christus aufgeschaut. Auch sie. Aber glaubten sie? Schaut mal, was hier steht. Fürchten, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte ihnen nicht, weil es sich bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Sie hörten ein Glauben, ein System, eine Summe dessen, was ist. Gott ist Jahwe, Gott ist der Retter, Gott ruft zu Buße, kehrt zu ihm, vertraut ihm in der Wüste, wo ihr seid, ich werde euch versorgen, vertraut doch mir. Auch wenn ihr es nicht seht, glaubt mir. Das ist doch der Hebräerbrief. Aber sie glaubten nicht, sie murrten permanent. Sie murrten permanent und zweifelten permanent. Gott vermag mich nicht zu retten. Gott vermag mich nicht ins verheißene Land zu bringen. Gott vermag mich nicht zu retten. Ich werde verdursten, ich werde verloren gehen hier in der Wüste. Merkt ihr nicht, dass das genau die gleiche Haltung ist? Merkt ihr nicht, dass es genau die gleiche Haltung ist wie irdisch, so jetzt geistlich? Gott vermag mich nicht ins verheißene Land zu bringen. Ich werde in der Wüste sterben, werde verhungern, der Feind wird mich überwinden. Das ist Unglaube. 1. Korinther Kapitel 10. Paulus schreibt genau die gleichen Worte. So eine gute Botschaft verkündigt worden, aber es bringt nichts, wenn man es nicht glaubt. Er schreibt in Kapitel 10, Abvers 1. Denn ich will nicht, dass ihr Unkenntnis darüber seid. Ich will nicht, dass ihr da keine Klarheit habt, sagt Paulus. Ich will, dass ihr über diese Dinge absolute Klarheit habt. Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft worden sind. Sie wurden sogar getauft, wie einige unter uns. Und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle dieselbe geistlichen Trank tranken. Und sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. Von wem haben sie gegessen? Von wem haben sie getrunken? Von Christus. Wer war bei ihnen in der Wüste? Christus war da. Von wegen sie, Christus ist nur im Neuen Testament. Vers 5, an den meisten, jetzt kommt die erschreckende Warnung, an den meisten von ihnen, nicht an ein paar, an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Das ist, was die Bibel von spricht, in den letzten Tagen werden viele vom Glauben abfallen, genauso wie da in der Wüste. Die meisten hängen einer Religion an, einem Gebäude an, einem System an und nicht Christus. An den meisten hat aber Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen gierig sind, wie jene gierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener wie einige von ihnen, wie geschrieben steht. Das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um zu spielen. Auch lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben. Und sie fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch nicht Christus versuchen. Liebe Geschwister, wen hat das Volk Israel permanent in der Wüste versucht? Was sagt das Alte Testament? Gott, richtig? Was sagt Paulus? Christus. Das ist nämlich genau das Gleiche. Christus ist Gott. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, wie einige von ihnen ihn, Christus, versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht. Allein das. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und von den Verderber umgebracht wurden. Alles aber dies widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende des Zeitalters gekommen ist. Und jetzt kommt der Vers, den ihr wahrscheinlich ihr alle kennt. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über eure Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird. Jetzt verstehen wir, was er sagt, hoffentlich. Sein Volk bewahrt er, aber die meisten, die Ungläubigen, nicht sein Volk, die sterben. Die Ungläubigen. Achtet darauf, was Paulus schreibt. Er sagt, essen, trinken, all das. Und jetzt gehen wir in den Hebräerbrief. Das ist die Vorarbeit, das ist wichtig, dass wir das im Kopf haben. Und jetzt gehen wir in den Hebräerbrief und schauen, was da jetzt wirklich dasteht. Kann man vom Glauben abfallen? Kann man den Glauben verlieren? Also, ich lese nochmal ab Vers 4. Ich hoffe nur so sehr, dass ihr mir noch folgen könnt. Denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort und die Kräfte des zukünftigen Alters geschmeckt haben und doch abgefallen sind, wieder zu Buße zu erneuern. Da sie für sich selbst den Sohn Gottes wieder kreuzigen und zum Spott aussetzen. Paulus, Hebräerbrief schreibt, vielleicht war es auch Paulus, er sagt Folgendes. Es ist unmöglich, wenn man all das erlebt hat, all das geschmeckt hat, all das erfahren hat, all das gesehen hat und es abgelehnt hat, noch mehr zu bekommen, dass man gerettet wird. Es gibt nicht zwei Kreuzigungen Jesu. Es gibt nicht nochmal eine zweite Chance. Es gibt nicht nochmal eine Kreuzigung plus, die noch größer ist. Es gibt nicht noch mehr Offenbarung. Es gibt nicht noch mehr geistliche Speise. Es gibt nicht noch mehr geistlichen Trank. Es gibt nicht mehr. Wer das abgelehnt hat, wer das alles gesehen hat, wer das alles geschmeckt hat, wer das alles erlebt hat und daran immer noch nicht glaubt, es ist unmöglich, dass man das Ganze zweimal macht. Das ist, was Paulus sagt. Man kann das nicht wieder wiederholen und sagen, lass uns das Ganze nochmal machen. Jesus kommt nochmal auf die Welt, stirbt nochmal, weil er hat es noch nicht verstanden. Kannst du es bitte nochmal wiederholen? Unmöglich, das wiederholen. Da muss man sich ja über Jesus lustig machen. Wenn das beim ersten Mal nicht gereicht hat, wenn das, was Gott getan hat, am Anfang nicht reicht, dann gibt es einfach nicht mehr. Das ist, was der Hebräerbriefschreiber sagt. Diese Worte, die hier beschrieben sind, die müssen nicht zwangsläufig bedeuten, dass derjenige, der geschmeckt hat, der getrunken hat, der gegessen hat, der teilhaftig geworden ist, automatisch, dass wir dann sagen, ja, der ist doch Christ. Das ist nicht zwangsläufig, dass hier es um einen Christen handelt. Darf ich euch nochmal daran erinnern, waren alle gläubig, die all das in der Wüste gegessen haben? Nein. Nur mitessen, miterleben, heißt noch lange gläubig sein. Zweitens, ein weiteres Beispiel. Jesus ist auf dieser Welt, die Herrlichkeit Gottes ist da. 10 Lahme heilt er, richtig? 10. 10 Lahme werden gesund. Wie viele kommen zurück und danken ihm? Aussätzige, ich danke euch. 1. 9 Aussätzige kommen nicht zurück, 1 kommt zurück. Haben sie alle geschmeckt, die Kräfte des zukünftigen Reiches, nämlich der Sieg über Krankheit, der Sieg über Tod, haben sie das geschmeckt? Haben sie das erfahren? Wurden sie dadurch gläubig? Nein. Nur 1, wenige. Man kann an diesen Dingen teilhaben. Man kann all diese Dinge erleben. Man kann sie sogar vielleicht in seinem eigenen Leben erleben und sagen, oh, danke Gott, dass du mir die Wohnung geschenkt hast. Oh, danke, dass du mich heute bewahrt hast auf der Autobahn. Das war bestimmt Gott. Höre ich auch von Leuten, die nicht gläubig sind und wissen das. Das heißt noch lange nicht, dass du gläubig bist. Gott kann dich bewahren. Und das tut er. Er beschenkt dich. Das tut er. Er führt dich. Das tut er. Er beschenkt dich. Aber treib's nicht auf die Spitze. Das bedeutet noch lange nicht, dass man gläubig ist, den lebendigen Glauben hat. Heißt noch lange nicht. Das ist noch kein rettender Glaube. Wenn dieser Text spricht davon, dass sie alles geschmeckt haben, dann sagt dieser Text nicht, die sind gläubig. Dieser Text sagt im Zusammenhang mit dem Kapitel vorher, sie haben an allen Anteil gehabt. Sie sind Sonntag für Sonntag da gewesen. Sie haben sogar Christus berührt, indem ihr nebeneinander gesessen seid. Du saßt neben demjenigen, der auch Christus hat und hast Anteil gehabt. Du lebst in einer Familie vielleicht, wo deine Frau gläubig ist und der Mann hat Anteil daran. Er hat Anteil an dem ganzen Segen. Als Kind wächst du auf von den Eltern, die gläubig sind, und du hast Anteil an dem ganzen Segen. Du hast geschmeckt, wie gütig der Herr ist. Denn was er ihnen geschenkt hat, hat er den Kindern auch geschenkt. Das ist, was Paulus sagt, dass die Kinder mitgesegnet werden oder dass der Mann oder die Frau Ungläubige mitgesegnet sind. Man hat alles geschmeckt, Jahre für Jahre. Aber das Wort verband sich nicht mit dem Glauben. Der Hebräerbriefschreiber sagt Folgendes: Passt auf, dass nicht welche unter euch sind, die an all diesem Segen teilhaben, aber in ihnen ein Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott. Passt auf, nicht passt auf, dass ihr verloren geht, ihr seid gläubig und dann jetzt fallt ihr ab, sondern passt auf, dass ihr zu denen gehört, die ungläubig sind. Das ist, was der Text sagt. Jetzt muss ich das beweisen. Und der Text beweist es selbst. Es gibt uns ein Beispiel. Lest mit mir weiter. Vers 7. Denn, und wenn ein Satz mit denn anfängt, ist das eine Begründung, oder? Denn ein Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringt, für diejenigen, um deren Willen es auch bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unfruchtbar und dem Fluch nahe, der am Ende der Verbrennung führt. Jetzt kommt ein Beispiel. Jetzt kommt eine Erläuterung und die Erläuterung muss zu der Erklärung passen, sonst macht es keinen Sinn. Und diese Erläuterung kann jetzt prüfen, ob das, was ich gesagt habe, ob es Sinn macht oder nicht. Der Hebräerbriefschreiber bringt ein Gleichnis. Er sagt, schaut mal, Es kommt Regen. Kennen wir jetzt viel, viel Regen. Und dieser Regen fällt auf den Boden. Und dann gibt es Boden, der bringt nützliches Kraut. Radieschen und Lauch und Kraut und Kartoffeln, all diese Dinge vor. Bringt hervor. Und es gibt einen Boden, da kommt auch dieser Regen, aber was bringt das hervor? Disteln und Dornen und Unkraut. Richtig? Warum bringt der gutes Zeug und das nicht so gutes Zeug hervor? Liegt es so, dass auf diesem Teil so ganz guter Regen kommt und dann auf diesem kommt ganz schlechter Regen? Der Hebräerbriefschreiber sagt, der Regen ist der gleiche. Es gibt keinen Unterschied, der Regen ist der gleiche. Aber warum bringt das Gute und warum bringt das Schlechte? Es kommt auf den Boden an. Auf den Boden. Das ist ein fruchtbarer Boden, ein guter Boden. Und auf diesen Boden fällt der Same und es bringt Frucht. 130, 40, aber es bringt Frucht, weil der Boden gut ist. Ein gläubiger Boden. Und da ist ein Boden, der ist nicht gut, schlecht. Und es bringt keine Frucht. Es ist nicht so, dass dieser Boden zuerst Frucht bringt und dann irgendwann mal kommt trotz der Regen und dann sagt, oh nee, jetzt bringe ich keine gute Frucht mehr, keine Lust mehr. Falle ich ab. Das passt nicht in das Gleichnis. Das Bild ist nicht, da ist ein Boden, der ist gut und der bringt gute Frucht und irgendwann mal bringt er schlechte Frucht und dann muss man es verbrennen. Das ist nicht das Gleichnis. Das Gleichnis ist, es gibt verschiedene Böden. Hat Jesus das auch davon gelehrt? Hat er nicht von dem vierfachen Ackerboden gesprochen? Und wisst ihr, er hat drei Böden bezeichnet als Böden, die nicht echt sind und nur einer, der echt ist. Und der eine ist der Boden, woran erkennt man, dass es echt ist? Woran wisst man das? Es bringt Frucht. Und bei dem ersten Boden, da geschieht nichts, dann ist ja klar. Bei dem zweiten Boden, da ist es gar nicht mehr so klar, gell? Dass die Dinge sprießen auf und es sieht so aus, als ob. Bei einem sofort sprießt es auf, aber es hat keine Wurzeln. Und dann kommt Sonne und Wind und dann verdorrt es. Das heißt, es gibt Böden, die sehen so aus, als ob. Da ist Begeisterung da. Oh, will mitmachen. Darf ich Sonntagsschule machen? Darf ich im Chor singen? Darf ich? Ja, gerne. Oh, guck mal, der hat bei uns alles mitgemacht und nach einer Weile ist er gegangen. Oh, der Boden ist schlecht geworden. Aber der hat doch mitgemacht. Der hat doch bei allem mitgearbeitet, Willi. Ja, und? Und? Ich muss mit euch gleich über die Frucht reden, die das Kennzeichen echten rettenden Glaubens ist. Aber nicht jeder, wo es ein bisschen aufsprießt, heißt das, dass es guter Boden ist. Nur weil es sprießt, heißt noch nicht. Da muss man gucken, sind das Dornen, sind das Disteln? Denn nicht wenige, wisst ihr, warum sie mitarbeiten? Weil sie da Freunde haben. Nicht wenige machen mit, weil sie da eine Erfüllung finden. Weil sie gerne, tut mir leid, wenn ich das jetzt als Beispiel, weil sie gerne singen. Und da gibt es einen Chor, da kann ich mitmachen. Es gibt andere, die gerne helfen, die haben so einen Drang zu helfen. Aber sie helfen nicht um Christi willen. Sie helfen, damit sie sich gut fühlen, damit sie von anderen sagen, oh, bist du aber eine gute Hilfe? Mensch, du bist ein toller Mensch, gell? Ja, tut gut, Anerkennung zu bekommen. Es gibt keine Institution, wo man schneller Karriere, Erfolg, wo man schneller Anerkennung und Macht bekommen kann als in der Gemeinde. Denn wir brauchen überall Mitarbeiter. Und wenn jemand kommt, ich will mitarbeiten, ja, super, hier. Aber der hat doch mitgearbeitet. Nein. Nein. Der Punkt ist hier. Das Beispiel, das sagt, auf den Boden kommt das an. Der Regen ist das Gleiche. Der Segen ist das Gleiche. Sie essen alle den gleichen geistlichen Speise. Sie trinken alle den geistlichen Regen. Das Gleiche. Sie haben alle Anteil an dem Segen Gottes, alle, aber nicht alle glauben dem. Nicht alle sind gerettet. Und wenn sie nicht gerettet sind, können sie dann abfallen? Nein, denn abfallen kann ja nicht. Aber wenn die Bibel davon spricht, vom Abfallen, was meint sie? Dann sagt sie, sie distanzieren sich Am Ende der Tage, wenn viele sagen, dieser Kirche will ich nicht mehr angehören. Diesem Glauben will ich nicht mehr angehören. Diesen Werten, diesen Überzeugungen, dieser Lehre will ich nicht angehören. Das erfahren wir. Dieser Lehre will ich nicht angehören. Dann gehe ich. Das ist eine Distanzierung von meinem persönlichen Glauben. Leute wollen nicht das glauben, was ich glaube. Ich glaube an die Unverlierbarkeit des Heils. Ich glaube an die Souveränität Gottes. Ich glaube an die Erwählung. Und die sagen, das glaube ich nicht. Das heißt nicht, dass sie nicht gläubig sind, aber die distanzieren sich von meinem Glauben. Versteht ihr das? Und gehen. Abgefallen? Nie wieder gerettet? Nein. Lesen wir in unserem Hebräerbrief weiter, ab Vers 11. Und dann komme ich zum Schluss. Fast zum Schluss. Ich will nichts Falsches versprechen. Vers 11. Vers 9. Wir aber sind, wenn wir auch so reden, das heißt, wenn wir so ernstlich reden, wenn wir so ernstlich ermahnen, wenn wir so ernstlich mit euch reden, im Hinblick auf euch, Geliebte, das heißt von Gott Geliebte, vom Besseren zum Rettung, zum Heildienlichen überzeugt. Wir sind aber überzeugt, ihr seid nicht so ein Boden, der keine Frucht bringt. Ihr gehört zu Gläubigen und nicht Ungläubigen. Er spricht hier und sagt, nein, nein, ihr geht nicht verloren. Ja, warum das denn? Schaut nur, was er schreibt. Warum ist er davon überzeugt? Woher kommt seine Gewissheit? Denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient und dient. Warum ist der Hebräerbriefschreiber überzeugt, dass sie echt sind? Er sieht ihre Frucht. Und was ist die Frucht? Die Liebe zu den Heiligen. Und was noch? Und ausharren. Die Bibel sagt, wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Also müssen wir ausharren. Gell? Nein. Doch. Aber wer schafft in uns dieses Ausharren? Die Bibel sagt nicht, wenn du ausharrst, wirst du gerettet, sondern wer ausharrt, ist der, der gerettet ist. Das heißt, woran erkennt man einen Gläubigen? Ja, er harrt aus. Wenn ich Geschwister erlebe, die Krankheiten bekommen, die Leid tragen, sie Katastrophen erleben, ob sie finanziell, ob persönlicher, ob Krankheiten, Krebs, die zum Tode führt, ob Schicksalsschläge, wie auch immer. Und Menschen, die darin zerbrechen körperlich, die leiden. Und ich mit denen rede und sie aber an Christus noch festhängen. Sie kommen, sie beten, sie weinen, sie können nicht, sagen, will ich, kann nicht mehr. Aber an Jesus all ihre Hoffnung hängen. Wisst ihr, wie glücklich mich das macht? Weil ich darin sehe, sie sind echt. Weil sie in all dem Leid sich nicht von ihm lossagen. Weil dann zeigt es, oh, der Same in ihnen ist echt. Denn das Leid ist die Erprobung, ob man echt ist. Und das ist der Hebräerbriefschreiber. An dem Leid sieht man, ob man echt ist. Nicht, wenn ich ausharre, dann bin ich echt. Wenn du ausharrst, dann weißt du, dass Gott in dir etwas bewirkt hat. Wenn du in deinem Leiden, wenn du in deinem Sterben, wenn du in deinen Krisen nicht dich von Jesus lossagen wirst, dann hast du das gewaltigste Zeugnis, das du haben kannst, dass du ein Kind Gottes bist. Denn der Mensch würde sich lossagen. Und er würde sagen, mit so einem Gott will ich nichts zu tun haben. Wenn so ein Gott mir nur Leid gibt, was ist das für ein Gott? Wenn so ein Gott mir nur Schmerzen bereitet, was ist das für ein Gott? Dann suche ich lieber einen Gott, der mir Gutes tut. Aber wenn du immer noch an Jesus festhältst, dann hast du das gewaltigste Zeugnis, zusammen mit dem Geist Gottes, der dir Zeugnis gibt, dass du echt bist. An der Frucht. Die Frucht ist die Liebe und die Frucht ist das Ausharren. Das ist die Frucht. An dieser Frucht, sagt Jesus, werdet sie erkennen. Und nicht jeder, der Herr, Herr sagt, sondern an den Früchten wird man sie erkennen. Liebe Geschwister, dieser Text sagt nicht, dass man verloren gehen kann. Dieser Text sagt, dass diejenigen, die denken, die laufen mit, dass diejenigen, die das alles geschmeckt haben, die alles erlebt haben, tausendmal gehört haben, die gute Nachricht. wenn sie dem, was Gott jetzt bis jetzt getan hat, das ist jetzt der Punkt, wenn sie dem, was Gott bis jetzt getan hat in seiner Erlösung, wenn es ihnen nicht reicht, es gibt einfach nicht mehr. Gott wird nicht nochmal ein extra mehr Offenbarung geben. Gott wird nicht nochmal extra mehr Klarheit geben. Es gibt nicht mehr Klarheit, das ist klar. Gott wird nicht immer noch ein größeres Erlösungswerk machen, denn das größere Erlösungswerk ist vollbracht. Es wird nicht mehr geben. Das heißt, wenn das, was da nicht reicht ist, nicht reicht, dann ist es unmöglich, so einen Menschen zu bekehren. Weil es gibt nicht mehr Beweise, es gibt nicht mehr eine Botschaft, es gibt nicht mehr ein Evangelium. Versteht ihr das? Es gibt nicht mehr. Wem das nicht reicht, gibt nicht mehr. Das ist, was er sagt. Eine Stelle und dann ist Schluss. Hebräer 10, weil da gibt es noch eine Stelle und die muss man genauso lesen. Hebräer 10, ab Vers 26. Ich lese einen Satz, zwei Sätze und dann ist gut. Vers 26. Dann heißt es, denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr, sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das der Widersacher verzehren wird. Hat jemand das Gesetz Mose verworfen, stirbt er ohne Barmherzigkeit auf zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel mehr, also wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Also kann man doch, wenn man mutwillig sündigt, geht man verloren. Erstens, ab welcher Sünde gehst du verloren? Ab wie viel Sünden? Gibt es in der Bibel dann eine Kategorie? So, bei Lügen ist noch, ja, da gehen wir noch nicht verloren, da können wir noch Verzeihung bitten. Beim Verleumden, ja, das ist kein Problem, ist ja gang und gäbe. Ab wie viel Sünden? Für wie viel Sünden ist Jesus gestorben? Für alle? Der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft? So, was sagt Hebräerbriefschreiber hier? Er sagt, wenn das, was Jesus für dich getan hat, das Blut, das er für dich vergossen hat, wenn du es verwirfst, wenn du es schmähst, wenn du es für lächerlich erhältst, wenn du daran nicht glaubst, wie viel mehr wirst du verloren gehen, wenn du Jesus ablehnst, wenn man schon verloren geht, wenn man das Gesetz ablehnt. Hier heißt nicht, da kommt einer zum Glauben und dann sündigt er und schmäht Jesus. Hier ist einer, der all das gehört, all das gelesen, all das bezeugt, all das erlebt hat, der aufgewachsen ist, aber dieses Erlösungswerk Jesu nicht annimmt, sondern mit Füßen tritt, indem er permanent in Sünde lebt und nicht eingesteht, dass er ein Sünder ist. Wenn du permanent so lebst, dann wird dich Strafe erlangen, dann gehst du verloren. Das will ich dir sagen, gehst du verloren. Nicht du fällst ab. Hier spricht nicht von einem Gläubigen, der sündigt und dann geht er verloren. Hier ist die Rede von einem Ungläubigen, der all das weiß und es mit Füßen tritt, weil er sagt, brauche ich nicht. Der geht verloren. Weil wenn man das Gesetz verworfen hat, gerichtet wird, wie viel mehr das Evangelium. So ernstlich ich es auch heute auch geredet habe, eigentlich will ich das als eine gute Botschaft euch verkündigen. Was ich sagen will, diese Stellen, die gemein so ausgelegt werden, man kann verloren gehen, sagen das nicht. Die reden als Warnung und als Prüfung. Schaut zu, ob ihr im Glauben seid. Schaut zu, ob nicht in euch ein Herz des Unglaubens sei, nicht werde, sei. Ob ihr vielleicht einfach mitläuft. Ob ihr denkt, ihr seid dabei, aber es eigentlich gar nicht seid. Prüft. Wie kann man prüfen? Ich gebe dir zwei Kriterien. Wer ist Jesus Christus für dich? Ich darf dich fragen, liebst du Jesus? Ist er alles für dich? Hast du Freude und Liebe an Jesus? Das kannst du nicht haben, wenn du nicht seins bist. Ist er für dich irgendein Mann in Sandalen, vor 2000 Jahren gelebt, auf der Erde gewandert, für Menschen gestorben? Oder ist es dein Jesus? Kennst du Jesus? Liebst du ihn? Du kannst ihn nur lieben, wenn die Liebe Gottes in dein Herz ausgegossen ist, durch den Heiligen Geist. So möchte ich dich bitten, geh nach Hause und prüf, wer ist Jesus für dich? Kennst du ihn? Zweitens, Wie gehst du mit Schwierigkeiten um? Mit Leid, mit Schmerz, mit Verfolgung. Bleibst du noch bei Jesus? Wenn du das tust, bist du seins. Bist du seins. Denn an der Liebe zu ihm und am Ausharren für ihn erkennt man die Kinder Gottes. Ich hoffe, dass es sowohl zur Ermahnung, aber auch zum Segen und zur Gnade für uns als Gemeinde wird. Es wird Zeit, dass wir von der Milchspeise wegkommen und feste Nahrung zu uns nehmen. Mündig werden, fest werden im Glauben und nicht zweifeln. Nicht zweifeln wie das Volk in der Wüste und wenn es gut geht, Halleluja, Amen. Wenn es schlecht geht, oh, werde ich gerettet oder nicht. Nicht zweifeln, dass er uns in die Ruhe hineinbringen kann. Das ist Unglaube. Verherrlicht Gott nicht. Wenn er es versprochen hat, wird er es tun? Glauben wir Gott, dass er es tun kann? Er kann's. Er ist der Mächtige. Er ist der Herr über Leben und Tod. Wem glauben, wenn nicht ihm? Setzt doch eure Hoffnung nicht auf euch. Setzt doch eure Hoffnung auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Auf Christus. Schaut auf ihn. Schaut auf ihn.